Ich möchte mich erst bei euch allen bedanken für die schöne Zeit mit euch. Ich möchte mich auch bedanken für eure Geduld mit diesem Englisch Sprechenden, der versucht hat, das alles auf Deutsch zu tun. Mit diesem Kanadisch-Amerikaner, der versucht hat, in die deutsche Situation hineinzusprechen. Und mit diesem Neutestamentler, der versucht hat, Jesaja-Brief oder Jesaja zu verstehen. Also ich habe mein Bestes getan. Heute Morgen wollen wir alle ermutigt werden, danke. Wir wollen ermutigt werden, wie Paulus es sagt, unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn einzusetzen. Das ist das Ziel. Zum Ziel zu kommen, werden wir zwei Texte aus Jesaja betrachten, einen Text aus Paulus. Wir werden einen Country Music Song hören. Und vorher Gedanken zum Himmelfahrt und Pfingsten machen. Ich hoffe, dass die Puzzleteile zusammenkommen. Das ist mein Ziel. So, jetzt geht's los. Ostern ist vorbei. Aber eigentlich ist Ostern nie vorbei. Mit Ostern endet der zweitletzte Akt des großen Dramas der Weltgeschichte und der letzte Akt beginnt. In der Sprache des Neuen Testamentes, die Endzeit bricht an. Der zweitletzte Akt war die Zeit, in der Jesus auf der Erde war. In diesem Akt gab es mehrere wichtige Szenen. Die erste wichtige Szene war die Ankunft Jesu. Gott selbst erschien auf der Erde. In den nächsten Szenen wurde das Reich Gottes angekündigt und die Prophezeiungen des Alten Testamentes erfüllt. Die Propheten hatten vorausgesagt, wenn Gott erneut eingreift, wenn Gott kommt und unter seinem Volk wohnt, dann werden die Blinden sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. Und dies verwirklichte Jesus, aber nur für drei kurze Jahre in nur einem Dorf auf einmal, in nur einer kleinen Ecke der Welt. Es war aber ein Zeichen. Irgendwann mal werden alle Blinde sehen, alle Tauben hören, alle Gelähmte springen, sogar alle vom Tode erweckt, wenn Gott am Ende der Weltgeschichte alles neu macht. Dreimal mindestens hat Jesus Menschen vom Tode erweckt. Aber das war auch nur ein Zeichen. Ein Vorgeschmack des Kommenden. Diese wurden nur zu ihren alten sterblichen Leben zurückgerufen, um noch ein paar Jahrzehnte zu leben, bis sie dann nochmal sterben müssen. Aber in der letzten Szene dieses zweitletzten Aktes dieses Dramas wurde Jesus selbst von den Toten erweckt. Jedoch nicht zurück ins sterbliche Leben dieses Zeitalters, sondern mit einem Auferstehungsleib, der für die Ewigkeit geschaffen war. Und so würde endgültig das kommende Zeitalter eingeleitet und der letzte Akt der Weltgeschichte begann. Jetzt ist alles neu. Und doch leben wir noch zwischen den Zeiten. Das neue Zeitalter hat bereits begonnen, aber das alte Zeitalter ist noch Realität. Wer zu Jesus gehört, ist schon jetzt Teil der Zukunft, Teil dessen, was noch kommen wird. Aber wir leiden auch noch mit der ganzen Schöpfung, während wir auf diese letzte Erneuerung warten. Am Anfang, als Gott die Welt erschuf, war alles gut, sehr gut. Am Ende der Geschichte wird alles wieder gut sein, sehr gut. Und in dieser Zwischenzeit ist noch nicht alles gut. Trotz der Auferstehung Jesu. Paulus drückte es so aus: Ich meine, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Dafür beten wir, sagt Paulus, und der Heilige Geist hilft uns dabei. Und als Mitarbeiter Gottes arbeiten wir auch daran, Zeichen der noch kommenden Welt jetzt schon in dieser Welt zu setzen. Oft reduzieren wir die biblische Geschichte zu einer persönlichen Sehnsucht, von dieser bösen Welt gerettet zu werden, damit wir die Gewissheit haben, am Ende in den Himmel zu kommen. Aber die biblische Geschichte ist jedoch viel breiter und viel umfassender. Im Alten Testament verspricht Gott, dass er am Ende unter seinem Volk wohnen würde. Und er versprach, wenn dies geschieht, dann werden Himmel und Erde erneuert werden. Das Leben Jesu auf dieser Erde war der Beginn, dieses Versprechen zu erfüllen, das Zeichen der endgültigen Erfüllung. Jesu Auferstehung war die Geburtsstunde der erneuerten Schöpfung. Und jetzt in dieser Zwischenzeit sind wir mit Gottes Hilfe daran, weitere Zeichen der Erneuerung der Schöpfung zu setzen. Dieser letzte Akt wurde jedoch mit zwei wichtigen Szenen eingeleitet, dessen Bedeutung und Wichtigkeit wir oft unterschätzen. Nach der Auferstehung fand erst die Himmelfahrt und dann Pfingsten statt. Nach der Bibel ist der Himmel der Wohnort Gottes. Von dort dirigiert er die Weltgeschichte. Bei uns kommt das manchmal so an, als würde Gott weit, weit weg sein, nicht nur hinter den Wolken, sondern jenseits des Weltalls. Aber die Bibel versichert oft, dass Gott gar nicht weit weg ist. Er ist nur in dieser Zeit für unsere irdischen Augen unsichtbar und für unsere irdischen Ohren unhörbar. Es ist, als wäre zwischen Himmel und Erde ein Vorhang gefallen. Der Vorhang hat zwar dünne Stellen, an denen Gottes Gegenwart spürbar ist, im Alten Testament zum Beispiel in der Stiftshütte und im Tempel. Aber bis Jesus kam, blieb Gott sozusagen noch im Versteck. Nicht weit weg, aber hinter dem Vorhang. Und dann wurde Gott in Jesus tatsächlich Mensch. Wer Augen zu sehen hatte, wer Ohren zu hören hatte, erlebte, als Jesus auf der Erde war, in Jesus die Gegenwart Gottes auf unserer Seite des Vorhangs. Was dann, um in diesem Bild zu bleiben, ist Himmelfahrt? Warum feiern wir die Tatsache, dass Jesus wegging? Nein, das feiern wir nicht. Wir feiern etwas anderes. Wir feiern die Tatsache, dass einer von uns durch den Vorhang hindurchgegangen ist. Einer von uns lebt schon mit einem neuen Auferstehungsleib. Einer von uns lebt auf der anderen Seite das ewige Leben in der Gegenwart Gottes. Es ist nicht so, als hätte Jesus seine Menschlichkeit zurückgelassen und wäre als reine Gottheit wieder zu Gott zurückgekehrt. In Jesus ist die Menschheit im Ansatz schon auferstanden. Teil der neuen Schöpfung. Einer vor all den anderen. Deswegen kann Paulus es auch so sagen. Er, Jesus, ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Einer von uns hat es schon geschafft. Das ist die Bedeutung der Himmelfahrt Jesu. Jesus als Gott, aber auch Jesus als Mensch ist durch den Vorhang hindurchgegangen und wohnt jetzt als der Auferstandene für immer in der Gegenwart Gottes. Und was ist jetzt die Bedeutung von Pfingsten? Einer von ihnen ist auch durch den Vorhang hindurchgegangen und wohnt jetzt für immer in uns und unter uns auf unserer Seite des Vorhangs. Das heißt, der Vorhang wird durchlässig. Es ist ein Zeichen, dass der ganze Vorhang am Ende verschwinden wird. Dann werden Himmel und Erde wieder eins werden, wie es am Anfang der Schöpfung war. Himmelfahrt und Pfingsten, die ersten zwei Szenen dieses letzten Aktes der Weltgeschichte. Und für uns, die wir zu Jesus gehören, bestimmt das alles. Worauf wir hoffen, wofür wir arbeiten, was wir priorisieren. Und um das noch stärker zu verdeutlichen, gehen wir wieder zurück zu Jesaja. wo das alles schon kundgetan wurde. Heute werden wir Jesaja 55 unter die Lupe nehmen und uns dann auch ganz kurz mit Jesaja 65 befassen. Die ersten 39 Kapitel von Jesaja setzen eine Situation voraus, in der Israel noch nicht in die Gefangenschaft verschleppt wurde, obwohl diese schon klar vorausgesagt wird. Die Kapitel von 40 bis 55, die Texte, die wir in diesen Tagen betrachten, setzen eine Situation voraus, in der Israel noch in Gefangenschaft ist. Es wird aber angekündigt, Gott wird bald eingreifen, um Israel ins gelobte Land zurückzuführen. Dann sollen alle noch ausstehenden Verheißungen erfüllt werden. Ja, das scheinen diese Kapitel zu versprechen. Es ist aber in der Realität nicht so geschehen. In der Tat endete die babylonische Gefangenschaft um ca. 514 vor Christus, gewissermaßen. Aber volle Freiheit und Wiederherstellung erlebte Israel nicht. Die Babylonier wurden von den Medern, dann von den Persern ersetzt. Später kamen nacheinander Syrer, Ägypter und Griechen und eroberten Israel. Und zur Zeit Jesu war es die Römer. Und Israel stellte oft verzweifelt die Frage, warum stehen Gottes Verheißungen noch aus? Wie lange noch, Gott? Die letzten Kapitel von Jesaja, mit 56 angefangen, setzen eine Situation voraus, in der Israel am Verzweifeln ist. Und dann spricht Gott wieder das prophetische Wort aus. Es wird alles noch zum Ziel kommen. Und Kapitel 55 baut die Brücke zwischen diesen letzten zwei Teilen. Der Prophet formulierte es so: Auf, jeder Durstige, kommt zum Wasser. Auch wer kein Geld hat, kommt, kauft und esset um nicht Geld und um nicht Preis Wein und Milch. Warum wollt ihr Geld abwägen für nicht Brot? Den Lohn eurer Schweißarbeit für das, was nicht satt macht. Das heißt, Gott wird alles zum Ziel bringen. Lebt im Licht dieser Tatsache. Lebt so, als wären diese Worte schon auf dem Weg zur Erfüllung. Gebt weltlichen Ablenkungen nicht mehr den ersten Platz in euren Herzen. Es macht nicht satt, wenn wir so leben, als ginge es nur um Arbeit und ums Geld verdienen und dieses dann für Dinge auszugeben, die einmal vergehen werden. Es gibt auch lebendiges Wasser. Es gibt sättigendes Brot. Es gibt Milch und Wein und sie werden uns kostenlos von Gott geschenkt. Der Prophet redet weiter. Schenkt mir doch euer Gehör, dass ihr Gutes zu essen bekommt und sich am Fett eure Seele labe. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört zu, dass eure Seele auflebe. Jesaja ist richtig aufdringlich, wenn er uns aufruft, das, was zum wahren Leben gehört, zu unserer Priorität zu machen. Das ist es, was richtig satt macht. Und dann diese rätselhafte Zeile. Ich will mit euch schließen einen ewigen Bund, dessen Inhalt die verlässlichen Huldeweise an David. Aber was soll das? Die sind unentbehrlich wichtig. Es geht in diesem Kapitel nicht in erster Linie darum, dass nur jede einzelne Seele gesättigt wird. Es geht auch ums Wesen des Gottesvolkes, um ihren Auftrag und um die Verheißung Gottes, seine großen Pläne für Israel und für die ganze Welt zum Ziel zu bringen. Der Prophet will sagen, Israel, Volk Gottes, auch wenn ihr meint, Gott hat seinen Bund mit David vergessen, das stimmt gar nicht. Israel, Volk Gottes, wenn ihr vielleicht meint, ihr habt eure Erwählung verspielt, ihr habt euch disqualifiziert, Zeugen für die Völker zu sein, das stimmt gar nicht. Gott wird sich an seinem Bund halten. Dies ist ein ewiger Bund. Glaubt daran, rechnet damit. Und um welchen Bund ist hier die Rede? Der Bund mit David. Ein Nachkommen von dir wird auf ewig auf deinem Thron sitzen. Wie kann Israel das noch glauben? Schon jahrzehntelang saß niemand auf Davids Thron. Noch jahrhundertelang später würde immer noch niemand darauf sitzen. Aber Gott hält seine Versprechen. Auch wenn wir lange warten müssen, bis sie in Erfüllung gehen. Gott hält seine Versprechen, auch wenn die Erfüllung ganz anders aussieht, als wir erwartet hätten. Der Prophet verstand nicht, dass eines Tages jemand erscheinen würde, um zu verkündigen, jetzt ist das Reich Gottes angekommen. Noch vermutete niemand, dass ein Nachkommen Davids tatsächlich dessen Thron besteigen würde. Aber was für einen Thron? Ein Kreuz, der obendrauf den spöttischen Titel hatte, König der Juden. Spöttisch schon, aber treffend auch. Die Erneuerung Israels würde doch noch geschehen, damit Israel tatsächlich erleben würde, dass durch sie alle Völker der Erde gesegnet würden. Und so fährt der Prophet fort. Siehe, Volk, das du nicht kennst, wirst dich rufen. Volk, das dich nicht kennt, zu dir werden sie laufen, um Jahwehs, deines Gottes willen, des Heiligen Israels, denn er verherrlicht dich. Wenn der versprochene Nachkommen Davids auf dem Thron sitzt, dann geht es nicht mehr um Israel alleine. Es geht um alle Völker der Erde. Eigentlich ging es schon immer um die ganze Welt. Die ganze Erwählung Israels war Gottes Strategie, die ganze Welt zu gewinnen. Jesu ganzes Leben und Dienst konzentrierten sich auf Israel. Warum? Weil es um die ganze Welt ging. Erst muss Israel die Gnade Gottes erleben und dann kann dies auch die restliche Welt. So die Botschaft des Alten Testamentes und so auch die Erfüllung im Neuen. Und so ruft der Prophet Israel auf, sich erneuern zu lassen. Suchet Jahwe, da er sich finden lässt. Ruft ihn an, da er nahe ist. Es verlasse den Gottlose seinen Weg, der Mann des Bösen seine Pläne. Teilnahme am Bund Gottes, Teilnahme an der großen Mission des Gottesvolkes setzt voraus, dass Menschen den Gott, der nahe ist, suchen und finden. Dass sie nicht weltliche Wege, sondern Gottes Wege suchen und ihr Leben danach richten. Genauso rief Johannes der Täufer seine Zeitgenossen auf, dies zu tun, als er sie zur Umkehr und zur Taufe einlud. Und das tat Jesus selbst, als er das Reich Gottes ankündigte und dann aufrief, kehrt um und glaubt die gute Nachricht. Das Gleiche tat die Urgemeinde, als die Menschen alle Völker einlud, den wahren Gott, der sich finden lässt, zu suchen. Und das tut ihr mit euren Mitstudenten an der Uni und am Arbeitsplatz. Und das tue ich auch jetzt. Suchet den Herrn, da er sich finden lässt. Ruft ihn an, denn er ist nahe. Es kehre doch um zu Jahwe, und er wird sich über ihn erbarmen. Zu unserem Gott. Ja, er zeigt sich groß im Vergeben. Gottes Erbarmen ist unermesslich, seine Vergebung unbegrenzt. Nehmt dieses große Geschenk Gottes mit offenen Händen an und ladet auch eure Mitstudenten, Mitarbeitern, dieses Geschenk Gottes zu empfangen. Und als nächstes redet der Prophet von der Tatsache, dass wir die Pläne Gottes manchmal nicht verstehen. Ja, meine Pläne sind nicht eure Pläne. Und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch Jahwes. Wie der Himmel hoch über der Erde ist, so hoch sind meine Wege über euren Wegen und meine Pläne über euren Plänen. Manchmal hören wir dies und meinen hier eine Ausrede zu finden, Gott nicht verstehen zu wollen oder zu müssen. Wenn wir mit den ernsthaften Fragen der nichtgläubigen Menschen konfrontiert werden, dann zitieren wir gerne diese Verse und geben uns damit zufrieden, dass wir keine Antworten haben. Ja, das verstehe ich auch nicht. Gottes Wege sind höher als unsere. Ich denke nicht, dass Jesaja es so gemeint hat. Doch, Gottes Wege sind schon höher als unser Verstand. Aber ich sehe hier keine Abweisungen davon, Gottes Wege zu erforschen, sondern das Gegenteil. eine Einladung, richtig hinzuhören, was Gott uns offenbart, damit wir immer besser verstehen können, was Gott tut und wie wir daran teilhaben können. Es ist, als würde Gott zu Israel sagen, ihr habt meine guten Pläne für euch und die Welt gar nicht verstanden, also hört genau zu. Ich möchte sie erklären. In der Gefangenschaft hatte Israel fast ihre Zuversicht verloren, dass Yahweh Gott sich noch um sie kümmerte und dass Gottes große Pläne für sie und für ihre Mission in der Welt noch galten. Sogar nach der Gefangenschaft stellten sie ernsthafte Fragen. Wann bekommen wir wieder unsere Freiheit, unsere Rechte, unser Wohlstand? God, when will you make Israel great again? Der Prophet lädt Israel ein, alles zu überdenken. Es geht letztendlich nicht darum. Es geht nicht um Brot, das nicht satt macht. Es geht um das, was für die Ewigkeit zählt. Jahrhunderte später kam Jesus, um den Bund Davids zu verwirklichen. Er verkündete eine neue Freiheit. Aber das war eine Freiheit von Sünde und Tod, von Selbstsucht, von Lasten und Zwängen. Aber nicht von den Machthabern, die Israel noch mit ihrer politischen und militärischen Macht unter ihrer Fuchtel hatten. Statt diese ins Mittelmeer zu treiben, wie Israel es erwartete, sagte Jesus, wir werden jetzt lernen, unsere Feinde zu lieben. Uns geht es auch immer darum, zu versuchen, die Wege Gottes zu verstehen. Der Weg ist nicht der Weg des Machtausübens, sondern der Weg der Selbstaufopferung und des Dienens. Auf diese Weise kommt das Reich Gottes zu uns und unter uns. Und dann kommt die prophetische Einladung, geduldig zu sein. Geduldig, bis Gott tatsächlich das in Erfüllung bringen wird, was er schon immer vorhatte. Ja, wie der Regen herabkommt und der Schnee vom Himmel und dorthin nicht zurückkehrt, es sei denn, er habe die Erde getränkt, sie schwanger gemacht und sie sprossen lassen und Samen dem Seemann gegeben und Brot dem Essenden. So wirkt mein Wort, das von meinem Munde ausgeht. Es kehrt nicht unverrichtete Dinge zu mir zurück, sondern vollbringt gewiss, was ich will und bringt zustande, wozu ich es gesandt habe. So ein schönes Bild vom Wasserzyklus, wie wir danach sehnen manchmal in Kalifornien. Wasser ist nicht alles, was es braucht, um die Erde zu blühen, zu bringen, aber ist trotzdem äußerst wichtig. Es aktiviert den Prozess, damit alle anderen Vorgänge wie Samen und Erdboden mitwirken und alles zum Blühen kommt. So ist das Wort Gottes. Es aktiviert natürliche Prozesse. Es motiviert Menschen. Es erklärt Gottes Vorhaben. Es garantiert, dass Gott seinen Plan treu bleiben wird, seine Versprechen halten wird, bis alles zum Ziel kommt. Und dann wird noch das Ziel bildhaft beschrieben. Ja, in Freude sollt ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen. Alle Bäume des Feldes sollen in die Hände klatschen. Statt des Dornbusches wächst Wacholder. Statt der Nessel wächst Myrte. Und das wird Jahwe zur Ehre geschehen. Dem Propheten wird ein Blick durch den Vorhang gewährt. Er sieht eine wiederhergestellte Schöpfung. Disseln und Dornen gibt es nicht mehr. Also der Fluch ist aufgehoben. Überall herrscht Shalom. Alle Kinder Gottes tanzen freudig, sogar die Bäume klatschen in die Hände. Und es geht alles um die Ehre Gottes. Das Ziel ist erreicht worden. Es handelt sich hier jedoch nur um ein prophetisches Bild dessen, was noch geschehen muss. Was garantiert geschehen wird. Noch ist es nicht so weit. Es war noch nicht so weit, als die Israeliten langsam aus der Gefangenschaft heimkehrten. Es war noch nicht so weit, als Johannes der Täufer zur Umkehr rief. Als Jesus dies tat, als die Urgemeinde dies tat Und wenn wir es tun, andere zum Umkehr zu bringen. Es ist noch nicht eingetreten, aber es ist versprochen und Gottes Wort kehrt nie leer zurück. Gott selbst sagt, mein Wort kehrt nicht unverrichtete Dinge zu mir zurück, sondern vollbringt gewiss, was ich will. Das gilt für das gesprochene Wort der Propheten, für das geschriebene Wort, die Bibel, und für das lebendige Wort, Jesus Christus. Und so kommen wir fast zum Schluss dieses Studiums von Jesaja. Wir wollen noch einen Blick auf den letzten Teil des Buches werfen, und zwar auf Jesaja 65. Und dann kurz zu Paulus. Und dann ein Country-Song. In Jesaja 65 schaut der Prophet weit hinaus, bis zur Zeit der letzten Erfüllung der Verheißungen Gottes. Bis zu der Zeit, wo Himmel und Erde wieder neu gemacht werden. Irgendwann mal wird die gegenwärtige Zeit des Leidens und der Ungerechtigkeit ein Ende haben. Alles wird wieder ganz neu gemacht, sogar Himmel und Erde. Prophetisch redet der Prophet so: Schon erschaffe ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ihr sollt euch ohne Ende freuen und jubeln über das, was ich erschaffe. Und dann drei Aussagen. Sie werden Häuser bauen und selbst darin wohnen. Das ist bestimmt gute Nachricht für ein Volk, das Gefangenschaft gelebt hatte. Aber auch für Menschen, deren Häuser von Überflutungen oder Erdbeben zerstört wurden. Oder für die Obdachlosen und die Flüchtlinge. Sie werden Häuser bauen und selbst darin wohnen. Zweite Aussage. Sie werden Reben pflanzen und selbst ihre Früchte genießen. Die Rede ist nicht von Schrebergärten, von Hobbyfarming. Es geht um die Existenz. Es wird keine Hungersnot mehr geben. Keine Ungerechtigkeit, wo Multinational Corporations Kleinbauern ausbeuten. Keine Handelsverträge, welche die Reichen reicher machen und die Armen am Verhungern lassen. Sie werden Reben pflanzen und selbst ihre Früchte genießen. Und dann das mutmachende Wort. Ein Satz, den wir in Paulus wiederfinden. Sie arbeiten nicht mehr vergebens. So redet der Prophet. Das verspricht Gott. Und das ist die große Hoffnung des Jesaja-Buchs. Irgendwann mal werden sie nicht mehr vergebens arbeiten. So jetzt, wann und wie kommt die Erfüllung? Sie kam mit dem Kommen Jesu. Ja, aber nur zeichenhaft. Sie kam mit der Geburt der Urgemeinde nach Himmelfahrt und Pfingsten, aber immer noch nur zeichenhaft. Wann kommt die endgültige Erfüllung? Und das Neue Testament sagt, bald. Und wir warten immer noch. Wann kommt die Zeit, wo nicht mehr vergeblich gearbeitet wird? Jetzt gehen wir zu Paulus für die Antwort. In 1. Korinther 15 spricht er ausführlich von der Wiederherstellung der ganzen Schöpfung. Gott wird alles neu machen. Der Beweis dafür ist, dass Jesus schon auferstanden ist. Und die große Hoffnung ist, dass am Ende der Geschichte uns das Gleiche geschehen wird. Und Paulus endet dieses lange, mutmachende, Hoffnung erweckende Kapitel mit einer Anspielung an Jesaja 65. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine liebe Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, So jetzt, wie würden wir erwarten, dass er diesen Satz zu Ende schreibt? Falls er an dieser Stelle tatsächlich auf Jesaja 65 bezieht, was ich behaupte, würden wir nicht erwarten, dass er den Satz ungefähr so zu Ende schreibt. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, irgendwann einmal nicht mehr vergeblich sein wird. Paulus tut jedoch was anderes. Er interpretiert Jesaja 65 um und schreibt, ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Jetzt schon. Es ist jetzt schon nicht vergeblich, obwohl es noch viel Ungerechtigkeit herrscht. Menschen bauen noch Häuser, aber wohnen dann doch nicht drin. Sie pflanzen Reben, aber essen dann doch nicht davon. Und trotzdem behauptet Paulus, jetzt schon, ihr wisst, dass das, was ihr für den Herrn tut, ist nicht vergeblich. Wir kommen zu dem zurück, aber erst ein Lied. Ich bin normalerweise kein Fan von Country Music, höre ich niemals zu. Wer hätte vermutet, dass eines meiner Lieblingslieder einen Country Music Award gewinnen könnte? Das ist mit dieser Sängerin und ihrem Lied geschehen. Wir hören zunächst das Lied. Die Übersetzung wird auf dem Bildschirm erscheinen. Und dann machen wir Schluss. Why do we do it anyway? Ich denke, Martina McBride hat die richtige Einstellung vermittelt, aber sie erklärt nicht, warum. Das tut Paulus. Es ist deswegen nicht vergeblich, weil es schon Teil der neuen Schöpfung ist, die mit der Auferstehung Jesu angebrochen ist. Alles, was wir jetzt für den Herrn tun, alles, wird Gott benutzen, um sein Reich zu bauen, um die Schöpfung zu erneuern, um die himmlische Stadt zu bauen. Die Bibel verwendet hier viele Bilder. Und wenn die himmlische Stadt dann fertig ist, dann wird sie, in der Bildsprache der letzten Kapitel der Bibel gesprochen, herabkommen. Und Gott selbst wird dann zu uns kommen und wir werden für immer bei ihm sein und er bei uns. Und der Vorhang wird verschwunden sein. Also wie und warum sollen wir so viele Dinge tun, trotzdem? Why do it anyway? Warum unbeirrt am Glauben festhalten? Warum uns durch nichts vom richtigen Weg abbringen lassen? Warum unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn einsetzen? Warum noch Häuser bauen und Reben pflanzen? Weil wir wissen, nichts ist vergeblich. Alles, was wir für den Herrn tun, wird Gott benutzen, um seine ganze Schöpfung zu erneuern. Alles dient dazu, auch wenn die Stürme kommen und Dinge aus irdischer Sicht zerstört werden. N.T. Wright in seinem Buch Überrascht von Hoffnung vergleicht uns mit Steinmetzen, die treu und zuverlässig nacheinander eine kleine Aufgabe erfüllen. Hier einen Stein meißeln, dort einen anderen behauen, alles im Auftrag des Architekten, der die ganze Kathedrale konzipiert hat. Und eines Tages werden wir dann mit Staunen zum Himmel schauen und sie dort sehen, die Steine, die wir gestaltet haben. Sie werden Teil des Tempels Gottes, des Wohnortes Gottes unter uns sein. Jeder und jede soll tun, wozu er und sie beauftragt sind. Auch wenn wir in diesem irdischen Leben nie sehen werden, wie Gott es in sein Endprodukt einbauen wird. Wir tun es treu und zuverlässig, auch wenn noch Stürme kommen, die vieles kaputt machen. auch wenn die Menschen, die wir lieben, sich umdrehen und weglaufen. Auch wenn sie alles vergessen, was wir je gesungen oder gepredigt haben. Wir hoffen, beten und lieben und dienen. Und nichts ist vergeblich, wenn wir es im Namen des Herrn tun. Jetzt schon. Amen.